Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Nachgang der Fachtagung Pornografie und Jugendschutz – ein Update. Mein Name ist Tanja Opitz, ich bin Referentin für Sexualpädagogik bei der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen. Mit mir gleich im Gespräch ist Dr. Anja Henningsen, Professorin für soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Geschlechterkompetenzen und Diversity an der Fachhochschule Kiel. Wir werden über Pornografie und sexualisierte Medieninhalte, über Geschlechterunterschiede und Gemeinsamkeiten in der Nutzung und Wirkung dieser Inhalte, aber auch über Konsequenzen für die pädagogische Praxis sprechen. Ja, liebe Professorin Dr. Anja Henningsen, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, im Nachgang der Fachtagung für einen kurzen Podcast zur Verfügung zu stehen. Zum einen soll es hier ja einmal um einen kurzen Rückblick auf die Veranstaltung gehen und zum anderen dann natürlich ganz konkret um die Inhalte aus Ihrem Vortrag. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Satz an, den ich mir aus Ihrem Vortrag gemerkt habe und der sich meiner Einschätzung nach durchaus auch auf die gesamte Tagung übertragen lässt. Pornografie ist ein Spiegel der Gesellschaft. Was genau meinen Sie damit?
Ja, das ist ein schöner Satz. Ich wollte damit in erster Linie mal zum Ausdruck bringen, dass es sich hier um so ja, Pornografie als kein außergesellschaftliches Phänomen handelt. Also was das meint, dass Pornografie nicht an einem anderen oder versteckten Ort stattfindet. Wir sprechen auch häufig von sowas wie Male Gaze, also dem männlichen Blick, durch den die Pornografie bestimmt ist und der Frauen vor allen Dingen auch zu Objekten der Begierde macht. Da gibt es auf TikTok eigentlich so ganz interessante Diskussionen unter dem Hashtag Written by Men von Content-ProduzentInnen, die eben diesen dominierenden männlichen Blick in der Film- und Fernsehindustrie deutlich machen. Und was das vielleicht auch in einer sehr auch kritischen Lesart bedeutet, ist, dass Pornografie all den Sexismus und auch den Rassismus einfach zeigt, der in unserer Gesellschaft vorhanden ist und dass das gar nichts Pornografie-Spezifisches ist. Dass das KonsumentInnen vielleicht aber eher beim Konsum von Pornografie auffällt als sonst in ihrer Alltagswelt, weil die Handlungen dort in der Pornografie weniger komplex und Charaktere stereotyper gezeigt werden. Und Pornografie ist insofern auch ein Spiegel der Gesellschaft, weil sie einfach der Nachfrage auch folgt und damit den Interessen von KundInnen. Aber nicht nur in kritischer Perspektive auf Pornografie könnte man ja auch sagen, dass ja sowas wie eine sexuelle Pluralisierung auch im Spiegel von Pornografie sichtbarer werden kann und auch frauenfreundlichere, queere und alternative Pornografie ebenso möglicher wird. Ich glaube, ich habe in meinem Vortrag auch gesagt, mit so Referenz auf Maria Lopez, die das ganz gut auf den Punkt bringt, we have the porn we deserve.
Also wir haben die Pornografie, die wir verdienen.
Mhm. Und vielleicht kann ich da auch noch ergänzen, Pornografie ist ja auch nicht mehr nur an diesem anderen schwer zugänglichen Ort, diesem Raum, der nur bestimmten Personen früher mal vorbehalten war, sondern wir auch inzwischen von so einer Pornografisierung der Gesellschaft sprechen können. Und damit ist gemeint, dass in den Medien die Selbstvermarktung und Inszenierung des Körpers einfach zentraler geworden ist. Und das weitet einfach den Blick. Es gibt Pornografie nicht mehr nur noch als spezifisches Angebot, sondern es sind auch ganz viele pornografische Elemente in der Popkultur, in Musik, Literatur und Massenmedien gelandet. Sowas wie 50 Shades of Grey oder den Fall Katja Krasavice, den wir ja diskutiert haben.
Heißt das im Umkehrschluss auch, dass die Gesellschaft Pornografie damit akzeptiert und fördert?
Ja, ich würde sagen, Pornografie ist dadurch ein Stück weit mehr normalisiert geworden und auch der Konsum von Pornografie. Und das bilden ja auch die Studien ab, die wir uns angeguckt haben. Auch Jugendliche gehören zu KonsumentInnen von Pornografie.
Mhm. Genau, da haben wir ja am Anfang auch drüber diskutiert, wie das mit den gesetzlichen Regelungen und auch den Grenzen der gesetzlichen Regelungen ist, was den Pornografiekonsum angeht. Und haben auch gelernt, Jugendliche konsumieren definitiv auch schon Pornografie, selbst wenn es für sie noch nicht erlaubt ist an der Stelle. Ne? Vielen Dank für den Satz und den Eindruck schon mal, den großen. Wenn wir weiter gucken, wir haben vor Ihnen einen Vortrag gehabt auf der Tagung von Dr. Reinhard Winter, der viel über die Wirkung pornografischer Inhalte auf junge Männer erzählt hat, was auch Grundlage seiner Studie war. Und sie haben wiederum den Blick auf weibliche KonsumentInnen gelegt. Und im Vorfeld der Tagung haben wir uns darüber schon viel mit beschäftigt und damit auseinandergesetzt, weil wir einerseits natürlich ein sehr stereotypes Bild oder eine stereotype Sichtweise reproduzieren mit genau dieser Aufteilung. Und gleichzeitig scheint es aber bei dem Thema unumgänglich zu sein, eine binäre Geschlechterbetrachtung durchaus einzunehmen. Wie sehen Sie das?
Ja, also wir haben das ja auch viel in Rückgriff auf die Forschung gemacht von jugendlichen KonsumentInnen. Und da ist es einfach so, dass in der Pornografie, vor allen Dingen auch in der Verbindung mit Jugendforschung, vor allen Dingen Jungen und Mädchen sich angeguckt werden. Und das ist vielleicht gar nicht so falsch und verkehrt, weil der wesentlichste Befund ja auch ist, dass wir dann ganz starken Gender Gap haben. Also einen Unterschied in der Art des Konsums. Und ich denke, aus pädagogischer Sicht ist das auch sehr hilfreich für die Arbeit mit Mädchen und Jungen. Und ich finde es gerade auch mit Blick auf die Mädchen sinnvoll zu schauen, wie Mädchen mit so ihrem gesellschaftlichen Spiegelbild so umgehen. Ne? Also im Sinne Pornografie ist das Spiegel der Gesellschaft. Wie gehen sie damit um? Und was brauchen sie auch bei der Auseinandersetzung mit Pornografie oder einer pornografisierten Gesellschaft? Und auf jeden Fall haben Sie auch recht, sind wir damit ja noch lange nicht am Ende der Auseinandersetzung mit Pornografie. Wir haben ja auch gar nicht so stark, und das ist ja auch nochmal eine wichtige Perspektive, über so queere oder intersektionale Perspektiven geschaut. Also inwiefern wir auch es mit Heteronormativität oder gibt auch ganz spannende Studienrolle von afroamerikanischen Frauen in der Pornografie auseinandersetzen können. Ne? Also da weitet sich der Blick auch. Aber im Jugendalter ist so, finde ich, erstmal auch eine spannende Analyseperspektive, Pornografie in Bezug auf Geschlechtsidentitäten.
Und wo würden Sie sagen, gibt es da die größten Unterschiede, was so Konsum oder auch Wirkung pornografischer Inhalte angeht?
Also genau, da können wir vielleicht erstmal kurz auf Gemeinsamkeiten gehen, nämlich Pornografie wird durchaus kritisch von den Geschlechtern eingeordnet. Und die jungen Menschen erkennen ja vielfach, dass Sexismus reproduziert wird und fühlen sich auch in der Art und Weise, wie Geschlechterrollen da repräsentiert sind, nicht ganz konform oder stimmen damit überein. Sie gehen in einen kritischen Abstand und bewerten Pornografie durchaus kritisch. Aber dieser Gender Gap, ich würde sagen, vornehmlich liegt er in den Settings, in denen auch Pornografie konsumiert wird. Also Mädchen tun das eher in Gruppen oder auch in Partnerschaften. Und sie sind nochmal auch kritischer in der Einordnung und in der Annahme von Pornografie. Also sie sind weniger vielleicht pornografieaffin, könnte man sagen, als jung, weil sie auch, das hat ja auch vor allen Dingen die Studie von Matthiesen und Martin Jupp und Decker herausgebracht, dass sie auch Pornografie eher so abgelehnt haben, um so die eigene Geschlechtsidentität zu stabilisieren. Spannend finde ich aber auch, dass wir da auch ganz neue Pornoforschung finden, auch im Anklang jetzt an unsere gerade Diskussion über Pornografie, die normalisiert wird, dass auch wenn Mädchen der Pornografie ambivalenter gegenüberstehen, sie das durchaus auch anregt, über die eigene Lust ins Gespräch zu kommen, über die eigene Sexualität. Und das hat ja auch durchaus wieder was Produktives. Also wenn wir uns so angucken, wie ist das Nutzungsverhalten von Jungen und Mädchen in der Abgrenzung, ist trotzdem wieder wichtig, zusammenzukommen und zu sagen, Pornografie ist kein geschlechtsspezifisches Thema, so wie das vielleicht auch manchmal in der pädagogischen Praxis verstanden wird, sondern für alle Geschlechter wichtig, die einfach durch Medien sozialisiert werden. Und dabei geht es vor allen Dingen um eine kritische Auseinandersetzung mit solchen medialen Inszenierungen und eine kritische Reflexion der Produktionsweise. Und genau, auch zu guter Letzt um eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lust.
Genau, sowohl mit der weiblichen als auch mit der männlichen dann an der Stelle.
Ja.
Okay. Vielen Dank für die Einschätzung. Dann kommen wir doch jetzt mal konkret zu Ihrem Vortrag und eher der weiblichen Sicht. Der Titel war Selbstpornografisierung, Lust und Weiblichkeit. was sexualisierte Medieninhalte für die weibliche Sexualität bedeuten. Vielleicht mögen Sie uns einmal kurz mitnehmen, von welchen sexualisierten Medieninhalten sprechen wir neben Pornografie denn eigentlich noch?
Also da gibt es ja eine Menge, ne? Also die junge Mädchen auch nutzen. Wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir ja in der Popindustrie eine Menge sexualisierte Medieninhalte, also vor allen Dingen in der Musik, wenn es aber auch um Schönheitsmodeindustrie geht, aber auch, und das finde ich ja ist ein positiver Aspekt, würde ich sagen, es ist ganz wunderbar, dass Sexualität und Lust von Mädchen auch immer mehr zu einem öffentlichen Thema wird. Und das zeigt sich auch in so Ratgeberliteratur für Mädchen, in der viele tolle Beispiele für einen selbstverständlichen Umgang mit Körper, Lust und Sexualität vorhanden ist. Also da sehen wir eine sehr große Bandbreite an sexualisierten oder auch sexualitätsbezogenen Medieninhalten.
Das hört sich gerade sehr positiv an, dass das so ist. Was bedeutet das denn konkret?
Also, Sie sprechen das genau im Punkt an oder im Kern, ne? Wir haben hier eine große auch Ambivalenz, weil gerade auch in der Popbranche oder in der Populärkultur ist ja so dieser Kommerzialisierung, die wir auch sehr kritisch angucken, Mädchen, die ihr erotisches und sexuelles Kapital auch oder junge Frauen sehr selbstbewusst zeigen. Das können wir einerseits sehr, sehr kritisch einordnen, also eine Anpassung an diese Vorgaben von so kapitalistischer Schönheits- und Modeindustrie, rigide Körpernormen auf Instagram. Das bringt uns zum einen zu dem Punkt, diese Entwicklung sehr, sehr kritisch auch zu betrachten und zu gucken, welchen Druck baut das eigentlich auch für Mädchen auf, diesen Normen, diesen Vorgaben auch zu entsprechen. Und gleichzeitig können wir auch sagen, auch unter so einer queer-feministischen Perspektive kann man auch darüber streiten, ob diese Sexualisierung von Mädchen und Frauen vornehmlich Druck aufbaut und eine Ausbeutung bedeutet oder ob es nicht auch Mädchen und Frauen ermöglicht, durch so ein Sexy-Sein sich auch als handlungsfähige AkteurInnen zu begreifen. Also als selbstbewusst, sexuell aktiv, empowered könnte man sagen und auch deutlich machend in der Öffentlichkeit, was so ihre sexuellen Wünsche sind. Und das wird häufig sehr polarisierend diskutiert unter, sind es Girls at Risk oder ist es Girl Power? Was ist das eigentlich, was wir da sehen? Und die Antwort ist ja meistens nicht so eindeutig und einfach zu beantworten, wie die Frage das so suggeriert, ne?
Genau, und das ist ein ganz toller Übergang zu meiner letzten Frage, die ich an Sie habe und die auch immer wieder im Rahmen der Fachtagung angeklungen ist. Wir haben viel über Studienergebnisse, über Erkenntnisse gesprochen, die wir aus der praktischen Arbeit haben. Und wie Sie das gerade schon gesagt haben, es ist mal so, mal so. Wir können nicht einheitlich von einer Wirkungsprognose ausgehen. Und von daher war der Appell im Prinzip durchgehend auch, wir müssen dem Thema Raum geben, wir müssen Gesprächsanlässe schaffen. Die braucht es, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um eben auch vor negativen Wirkungen vielleicht zu schützen oder da einfach unterstützend tätig zu sein, dass sie selbstbewusst mit solchen Inhalten umgehen. Für mich wäre noch die Frage, bei solchen Gesprächen, das ist ja durchaus nicht unbedingt ein einfaches Thema für jeden oder jede. Was muss da bedacht oder beachtet werden? Wie kann so ein Gespräch aussehen zum Thema Pornografie mit Jugendlichen?
Also das ist eine ganz schöne, also vieldimensionale Frage, weil also erstmal, ohne damit auch ins Schimpfen zu geraten, ist einfach erstaunlich, dass in der Öffentlichkeit so ein ganz reges Sprechen stattfindet und vermutlich auch in der Peer Group, aber in familiären und pädagogischen Kontexten ist das eher so ein verlegenes Stottern, könnte man vielleicht sagen, ne? Also wenn wir auch gucken, inwiefern so sexuelle Bildung im Kontext von Kita, Schule oder Jugendarbeit stattfindet, das attestiert Fachkräften einfach keine große Redefreude. Und diese Annahme, naja, unsere Jugendlichen, ne, die sind, machen das auch nicht oder das betrifft die nicht, wenn wir dann statistisch gucken, haben wir ja auch gesehen, haben viele im Alter von 16, 17 schon pornografische Inhalte konsumiert. Also wenn die sagen, meine Jugendlichen machen das nicht, dann ist das ja eher die Ausnahme als die Regel. Ich denke, was total wichtig ist, sind so erstmal drei wichtige Stichworte, würde ich sagen. Unaufgeregt ist das erste. Also das Thema ist sehr aufgehitzt und auch emotional und gleichzeitig wissen wir, es ist aber auch ein alltagsweltliches von vielen jungen Leuten. Insofern könnte man sagen, oder fragen, wie kann es mir gelingen, kein großes Ding draus zu machen und Pornografie-Thematisierung nicht als eine massive Intervention zu initiieren. Es sei denn natürlich, Personen werden diskriminiert oder kommen zu Schaden, dann muss ich schon intervenieren, aber unaufgeregt mit diesem Thema umzugehen, weil ich weiß und da sicher sein kann, dass auch Jugendliche die meisten eine kritische Distanz entwickeln. Also das gar nicht so doll auch nur zu problematisieren. Das hat auch was mit dem zweiten Stichwort zu tun, neben unaufgeregt auch selbstreflektiert zu sein und zu gucken, warum habe ich da auch so Bedenken, wo kommt das her? Wie ist meine eigene Einordnung zu Pornografie? Und der dritte Punkt wäre für mich, sich immer auch an den Sichtweisen von jungen Menschen interessiert zeigen, wie auch in anderen Themen. Also warum tun die das eigentlich? Ne, die haben ja eine Motivation dahinter. Warum sind auch Mädchen, warum tun die das und inszenieren sich sehr sexuell? Was haben sie davon? Was ist der Gewinn, der auf ihrer Seite so steht? Und wenn ich diesen Zugang zu jungen Menschen und ihren Sichtweisen finde, dann sind auch diese Themen wie Pornografie oder auch darüber hinaus Sexualität, Geschlecht und Macht in unserer Gesellschaft besser zugänglich und ich kriege es vielleicht mit den jungen Menschen hin, eine kritische Einordnung zu ermöglichen. Also es geht mir darum, das Schönheitshandeln und die Selbstsexualisierung als Strategien von Mädchen auch verstehen zu wollen. Und dann über die Ambivalenz ihres eigenen Sexy-Seins-Wollens zu sprechen und das deutlich zu machen. Also an ihnen orientiert und weniger normativ verbietend. So. Ich glaube, das bietet eine ganz gute Basis, darüber auch zu sprechen. Und das können Fachkräfte versuchen, in ihren Alltag in niedrigschwellige Gespräche auch einzubinden. Und es ist auch immer legitim, sich Unterstützung von externen Fachkräften zu holen, die auch dann ihre Expertise mit einbringen können.
Ja. Und wenn ich Sie richtig verstehe, muss man gar nicht über Pornos sprechen, um über Pornografie und alles andere ins Gespräch zu kommen. Sie haben ja gerade schön auch aufgemacht an der Stelle, welche Themen vielleicht dahinter stehen können, sodass wir überhaupt nicht unbedingt den Medieninhalt in Gänze kennen oder besprechen müssen, sondern eher die Themen, die dahinter liegen, die Jugendliche interessieren, richtig?
Ganz genau. Damit wird das auch zu einem vielleicht alltäglicheren Gespräch und nicht so explizit. Es wäre auch für junge Menschen vielleicht sehr seltsam, wenn ich über viele Dinge, was ihre Sexualität und ihre Identität betrifft, gar nicht spreche, aber plötzlich mit der Pornografie ums Eck komme. Also kann man über diesen anderen Zugang, über das Thema Sexualität und Geschlecht, Selbstsexualisierung viel besser einen Zugang finden. Und dann, wenn die jungen Menschen auch merken, mit der Person kann man reden, dann werden sie sicherlich auch Pornografie thematisieren und die Dinge, die sie darin auch kritisch finden, wo sie um eine Einordnung ringen und wo sie einfach auch Fragen zu haben.
Vielen Dank für die Einschätzung und vielen Dank auch dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier nochmal mit mir gemeinsam auf die Erkenntnisse des Fachtages zu schauen. Ich denke, das war eine wunderbare Zusammenfassung dazu, was wir aktuell diskutieren, wo die Herausforderungen, aber eben auch die Chancen liegen können.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch fürs Gespräch.
Ja, und damit sind wir angekommen am Ende des Podcasts, der im Zusammenhang mit der Fachtagung Pornografie und Jugendschutz ein Update erstellt worden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und tschüss.